Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein, euch alle zu sehen. Ich wünsche euch noch ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Und ich bin mir sicher, dass ihr alle euch intensiv Gedanken darüber gemacht habt, wie euer Jahr aussehen soll, oder? Habt ihr euch Vorsätze gemacht, was ihr dieses Jahr erreichen wollt, was ihr umsetzen wollt? Wer hat sich irgendeinen Vorsatz gemacht? Ah, doch, einige, okay, gut. Ich muss euch leider enttäuschen, 92% aller Neujahresvorsätze sind am Valentinstag wieder vorbei. Also 14. Februar, glaube ich. Bis dahin habt ihr Zeit, alles zu geben und dann ist es doch hoffnungslos. Und ihr werdet wieder verkümmert in der Ecke sitzen und weinen und sagen, okay, 2023 wird besser. Warum ist das so? Warum ist das so? Könnten wir jetzt eine Umfrage machen? Ich glaube, es liegt vor allen Dingen darin, dass wir oft die falsche Motivation haben. Es liegt darin, dass wir die falschen Schlachten führen. Wir kämpfen an der falschen Front. Und es liegt darin, dass wir die falsche Strategie haben, wie wir da hinkommen. Ist das ja an? Schon, gell? Jetzt. Und dann lesen wir diesen Vers in der Bibel, und den haben wir heute schon ein paar Mal gelesen, und da steht, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Erlebst du das in deiner eigenen persönlichen Welt? Ist es etwas, was du wirklich über dein Leben sagen kannst? Oder ist es etwas, was wir allgemein rausposaunen und sagen, naja, wenn ich die Welt anschaue, dann freue ich mich, dass Jesus diese Welt besiegt hat. Dann glaube ich daran, dass er den Sieg über diese Welt hat. Aber ist es was, was du persönlich erlebst? Oder ist es so wie mit den Vorsätzen? Wir sagen es, ja, der Glaube ist mein Sieg. Aber ein paar Wochen später müssen wir bekennen, naja, mein Glaube war nicht so stark. Oder ich habe nicht gesiegt. Oder ich müsste nochmal von vorne anfangen. Die Ziele, die wir uns setzen oder die Vorsätze, die sind ja meistens gleich und die sind auch immer gut. Aber warum ist das Ergebnis so total verschieden? Keiner kommt und sagt, also ich will heiraten, aber mir reichen 7 Jahre. 7 gute Jahre, dann kann die Ehe auch auseinandergehen. Keiner wird das Jahr starten und sagen, ich will dieses Jahr Schuldenkönig werden. Also mein Ziel ist es, am Ende des Jahres derjenige mit den meisten Schulden zu sein. Und keiner wird starten und sagen, ich will die meisten Konflikte haben und am Ende des Jahres will ich der Streitkönig sein. Sondern wir haben alle gute Ziele. Wir wollen alle, dass unsere Ehen gelingen. Wir wollen, dass wir eine gute Beziehung zueinander haben. Wir wollen, dass wir frei von Süchten, von Versuchungen leben. Und warum funktioniert das nicht? Warum ist dieser Vers so schwer im Leben zu erleben? Ihr kennt doch alle dieses Zeichen, Nike. Das griechische Wort Nike steht für Sieg und das kommt genau in diesem Vers vor. Unser Glaube ist der Nike, ist der Sieg, der die Welt Nikao überwunden hat. Und ich glaube, dass es manchmal bei uns so ähnlich ist. Wir tragen dieses Zeichen an uns, aber es steckt kein Sieg drin. Genauso wenig, wie wenn du einen Nike-Schuh anziehst, du bist nicht automatisch ein guter Fußballer. Und ich sage es mal ganz provokant, genauso wenig führt der Glaube an Jesus dich automatisch zu einem siegreichen Leben. Der Unterschied ist der Schuh, auf dem Nike draufsteht, bewirkt gar nichts. Aber der Glaube ist die absolute Voraussetzung, um siegreich leben zu können. Und ich möchte eine Sache noch vorher klarstellen, bevor wir darüber nachdenken. Ja, unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Wir haben die Gewissheit der Errettung. Wenn ich einen Streit mit meiner Frau habe, dann bin ich nach wie vor verheiratet, aber ich bin ein lausiger Ehemann. Und wenn ich einen Konflikt mit meinen Kindern habe, dann bin ich nach wie vor ihr Vater und sie sind meine Kinder, aber wir haben eine kaputte Beziehung. Und genauso ist es auch in unserem Leben als Christen. Wir haben den Sieg, wir sind Kinder Gottes, wir sind gerettet, wir sind in sein Reich hineinversetzt. Aber damit das Leben, dieses siegreiche Leben in uns Wirklichkeit wird, da gilt es noch ein paar Dinge zu beachten und umzusetzen. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Wie kann ich siegreich leben? Wie kann ich meine Welt, meine persönliche Welt so überwinden, dass mir das auch wirklich gilt? Und ich möchte mit euch, sag mal, ich komme hier irgendwie auf die Bedienung die ganze Zeit. Die ist zu empfindlich. Könnt ihr mal wieder zurückgehen? Wo muss ich eigentlich hinhalten? Zu euch hoch? Einfach richtig drücken, okay. Ich möchte mit euch den Text lesen hier aus 1. Johannes 5 und ich möchte ab Vers 1 anfangen, um einfach diesen Vers, den wir uns schon angeschaut haben, in seinem Kontext zu beachten. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und zwar da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, also Gott, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist, die Geschwister in der Gemeinde. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Johannes kämpft in seinem Brief gegen eine aufkommende Irrlehre, die sagt, der Glaube an Jesus, das ist so eine mystische Geschichte. Also du bist gerettet, du bist mit Gott verbunden, aber nur durch deinen Geist. Und es hat keine Auswirkung auf dein Leben. Das heißt, die trennten Seele und Leib. Und was Johannes hier ganz stark aufzeigen möchte, er sagt, nein, es ist kein Mythos. Der Glaube an Jesus ist ein lebendiger, ein kraftvoller Glaube, der Auswirkungen auf unser Leben hat, der sich in unserem Leben zeigt, der Veränderungen in unserem Leben bewirkt. Und das ist das, was er in seinem Brief zum Ausdruck bringt. Und das ist auch das, was er hier in diesen 5 Versen zum Ausdruck bringt. Und um siegreich leben zu können, sehe ich hier 3 Dinge, die wichtig sind. Das erste ist die richtige Motivation. Das zweite ist das richtige Schlachtfeld, dass wir wissen, wo wir kämpfen sollen. Und das dritte ist die richtige Strategie. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Das erste, was wir hier finden, ist die richtige Motivation. Was ist meine Antriebskraft? Und der Benni hat es schon sehr gut eingeleitet. Meine Motivation, meine Antriebskraft ist Jesus, der siegreiche Sohn Gottes, der gleichzeitig auch mein Erretter ist. Wir scheitern, weil wir die Hürden in unserem Leben sehen, die Hürden in unseren Konflikten sehen und oft keine Kraft haben, die richtigen Schritte zu gehen, um siegreich leben zu können. Und der größte Fehler, den wir machen, ist der, dass wir sagen, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Wie soll ich das schaffen? Und das ist der Fehler, in dem wir Christen auch oft verfallen, dass wir auf uns schauen, auf unsere Kraft und sagen, ich schaffe das nicht. Unser Glaube gibt Kraft zum Sieg über Sünde, über Versuchung, über schlechte Gewohnheiten, über Ängste, weil es der Glaube an einen siegreichen Herrn ist. Weil es der Glaube an einen siegreichen Jesus ist. Es ist nicht der Glaube an mein Ich, dass ich stark bin, dass ich irgendeine besondere Kraft habe, um siegreich zu sein, sondern ich glaube an Jesus, dass er Kraft hat, Dinge in meinem Leben zu verändern. Und Johannes bringt hier 2 zentrale Aussagen, die Voraussetzung sind. Er sagt, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. In Vers 1 und Vers 5 heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also die Voraussetzung, um siegreich leben zu können, ist die, dass ich glaube, dass Jesus wirklich der gesalbte und gesandte Messias von Gott ist, der gekommen ist, um mich von der Sünde zu befreien, mich in sein Reich zu versetzen und mir die Kraft zu geben, die Sünde in dieser Welt zu besiegen. Jesus bewirkt das, was uns Menschen unmöglich war. Paulus fragt, wer erlöst uns von diesem Leib der Sünde? Wer erlöst uns von der Knechtschaft der Sünde? Und seine Antwort ist, Dank sei Gott, der uns in Jesus Christus den Sieg gebracht hat. Es geht nicht darum, wie stark du bist. Es geht darum, an welchen Jesus du glaubst. Es geht darum, wer Jesus für dich ist. Ich möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, um nur mal aufzuzeigen, wer dieser Jesus ist und wie er auch uns helfen kann, ein siegreiches Leben zu führen. Geht mit mir mal bitte zu Römer Kapitel 6. Und zwar lesen wir hier in Vers 6, wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Ganz kraftvoller Vers. Wir sind mitgekreuzigt, unser alter Mensch. Unser Leib der Sünde ist abgenommen von uns. Mit welchem Ziel? Damit wir der Sünde nicht mehr dienen. In diesem Leben der Sünde nicht mehr dienen. Also hier ist die Voraussetzung, hier ist die Kraftquelle. Wir sind mit Jesus mitgekreuzigt. In Vers 11 lesen wir, haltet euch für die Sünde, was? Haltet euch für die Sünde tot. Haltet euch für die Sünde tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Also auch hier wieder, was ist meine Identität? Wer bin ich in Jesus? Haltet euch für die Sünde tot, aber seht euch lebendig in Jesus Christus. Und in Vers 22 heißt es, jetzt aber sind wir von der Sünde frei gemacht. Wir sind Gottes Sklaven geworden. Und das ist nichts Schlechtes, sondern das ist was Gutes. Da heißt es nämlich, jetzt habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Das heißt, wenn wir uns in die Knechtschaft Gottes begeben, wenn wir uns von ihm abhängig machen, dann passieren zwei Dinge. Wir haben das ewige Leben und wir haben jetzt schon die Gewissheit, dass in uns etwas reifen, etwas wachsen kann, das uns von der Macht der Sünde immer mehr befreit. Gehen wir kurz in den Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 13. Da lesen wir, jetzt aber, noch ein Brief weiter. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht, mit Christus. Und wie hat er das gemacht? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Es ist so wichtig, dass wir das für uns verinnerlichen. Wir werden immer wieder Niederlagen im Leben haben. Wir werden immer wieder zurückfallen, mit Sünde zu kämpfen haben. Wie gehst du damit um? Verklagst du dich selber? Machst du dich fertig? Bist du enttäuscht, frustriert? Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass jede Sünde vergeben ist. Dass wir die Vergebung haben. Dass wir weitermachen dürfen, weitergehen dürfen. Jesus verurteilt uns nicht. Er will uns Kraft geben, fertig zu werden mit der Sünde. In unserem Leben, im Alltag. Und dann noch in Hebräer 2, Vers 17. Da lesen wir, daher musste Jesus in allem seinen Brüdern, also uns, gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und jetzt ist es wichtig für unseren Kampf gegen die Sünde, für ein siegreiches Leben. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und das sind wir tagtäglich. Und hier steht, dass Jesus uns helfen will. Er ist nicht fern von uns und sagt, ja, jetzt schaue ich mal, wie ihr damit klarkommt. Probiert's mal aus. Sondern er sagt, nein, ich bin da, ich bin aktiv dabei. Ich will dir helfen mit deiner Sucht, mit deinen Versuchungen, in deinen Krisen. Ich will dir helfen, damit klarzukommen. Ich bin bei dir, ich bin kein ferner Gott, sondern ich bin versucht worden wie du. Ich weiß, was dich beschäftigt. Und deswegen ist auch das, was Johannes hier in seinem Brief schreibt, so wichtig zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der auf die Erde gekommen ist, der das durchgemacht hat, was wir erdulden müssen, damit er uns versteht, damit er uns helfen kann. Das heißt, um siegreich leben zu können, brauchen wir die richtige Antriebskraft. Und die finden wir, wenn wir auf Jesus schauen und genau wissen, dieser Jesus, er ist siegreich. Er ist bei mir. Er vergibt mir. Er gibt mir Kraft. Er stützt mich. Er baut mich wieder auf. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn du Zweifel an der Existenz Gottes, Jesus hast, wenn du Zweifel an der Kraft, an der Herrschaft, an der Rettung durch Jesus hast, dann bekomme darin Klarheit, denn nur dann kannst du wirklich siegreich auf der Erde hier leben. Denn nur dann hast du die Kraft, die Jesus dir ermöglichen möchte. Aber das Zweite, was genauso wichtig ist, wir brauchen ein richtiges Bild für unser Schlachtfeld. Ich beschäftige mich sehr gerne, also ab und zu mal, mit verschiedenen Schlachten. Also zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, wer hat mit wem wo gekämpft, weil ich das einfach total faszinierend finde, wie die Generäle vorgegangen sind. Teilweise gut, teilweise schlecht. Aber was immer wichtig war, sie haben gehofft, den Kampfplatz zu bestimmen. Denn das war entscheidend für ihren Sieg. Wenn sie wussten, wo sie kämpfen, wie das Gelände aufgebaut ist, dann konnten sie ihre Armeen entsprechend positionieren, um den Vorteil dem Feind gegenüber zu haben. Und ich glaube, dass wir oft an den falschen Stellen in unserem Leben kämpfen. Dass wir die falschen Kriegsschauplätze wählen. Woran machst du ein siegreiches Leben fest? Was würdest du als siegreiches Leben definieren? Ist es ein bestimmtes religiöses Verhalten? Du beobachtest vielleicht andere Christen und denkst dir, okay, wenn ich jetzt mich so verhalte wie die, wenn ich so bete, wenn ich mich so kleide, wenn ich so rede, dann bin ich ein siegreicher Christ. Das ist ganz interessant. Zu uns in die Gemeinde kommt eine Familie, die eigentlich aus der katholischen Kirche kommt. Und für sie war das am Anfang echt spannend zu schauen, okay, warte mal, wann stehen die zum Beten auf? Wann setzen sie sich wieder? Wie ihr betet nicht das Vaterunser jeden Sonntag? Also sie haben gemerkt, dass wir ganz andere Traditionen haben. Das hat aber ausgelöst, dass sie nachdenken, okay, was heißt es eigentlich, ein Christ zu sein, Jesus nachzufolgen? Er kam zu mir und hat gesagt, Herbert, weißt du, ich habe eigentlich noch nie die Bibel gelesen. Und ich habe das Gefühl, dass es für euch total wichtig ist, die Bibel zu lesen. Sag ich, gute Erkenntnis, fang damit an. Ein religiöses Verhalten ist noch kein siegreiches Leben. Oder vielleicht denkst du, wenn ich mich einsetze, wenn ich diene, wenn ich meine Gaben Gott zur Verfügung stelle, dann führe ich ein siegreiches Leben. Ich bin total dafür und ich bin absolut überzeugt, dass jeder Christ seine Gaben kennen sollte und sie einsetzen sollte. Aber das Traurige ist, du kannst unglaublich viel für Gott tun, bewirken. Gott wirkt auch durch dich und durch mich. Aber das heißt noch lange nicht, dass du ein siegreiches Leben führst. Das bedeutet nur, dass Gott durch einen Misthaufen Gold machen kann. Gott kann uns gebrauchen, egal wie kaputt wir sind. Weil Gott ist souverän. Aber das heißt nicht, dass du ein siegreiches Leben führst. Ich habe einen Mann kennengelernt, groß, stark, toller Sportler, begnadeter Redner, guter Theologe, hat unglaublich viel zu sagen gehabt, einen großen Einfluss gehabt, auch auf die jungen Leute und hat dann auch Verantwortung für eine Gemeinde übernommen, bis sich herausgestellt hat, dass er falsche sexuelle Neigungen in seinem Leben hat. Und er wurde erwischt und musste dann natürlich das Amt als Pastor niederlegen. Er war unglaublich erfolgreich, hat viele Menschen zu Jesus geführt. Er hat viel bewirkt, aber er hatte kein siegreiches Leben. Er hatte diese Sünde, diese Versuchungen in sich. Und was ich so toll fand, dass ein Freund ihn zu sich in die Gemeinde geholt hat und hat gesagt, ich will dir helfen. Er hat ihn nicht verurteilt, sondern gesagt, ich will dir helfen, wieder siegreich zu werden, auch in diesem Gebiet. Also, was ist es? Was ist ein siegreiches Leben? Religiöses Verhalten? Ist es unser Dienst? Ist es frommes Reden, dass ich in jedem zweiten Satz sage, es ist allein die Gnade? Ist es allein die Gnade? Macht mich das siegreich? Ist es Erfolg, wenn ich Geld verdiene? Sagt man dann, okay, wenn der viel Geld verdient, dann muss er ein guter Christ sein, dann ist er bestimmt siegreich in seinem Leben? Ist unsere Einstellung zu Corona, zeigt die, ob wir ein siegreiches Leben führen? Impfung oder Nicht-Impfung, wer ist jetzt siegreicher? Jesus oder Johannes macht es hier in seinem Brief eigentlich ganz deutlich, wie wir das siegreiche Leben verstehen und definieren. Und sein klarer Ansatz ist, unser Schlachtfeld ist mein Herz. Unser Schlachtfeld, wo wir kämpfen sollten, ist unser Herz. Johannes spricht hier drei Bereiche an, die alle eins deutlich machen. Es geht immer um unser Herz, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auf andere Menschen reagieren, wie wir mit der Sünde, mit der Begierde umgehen. Das eine, was er hier sagt, drei Bereiche. Er sagt zum einen, jeder, der Gott liebt, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also damit ist die Liebe zum Nächsten gemeint. Das heißt, unser Schlachtfeld ist eine hingebungsvolle Liebe zu den Menschen in der Gemeinde, in unserer Familie. Das Zweite, was er anspricht, ist eine selbstlose Befolgung der Gebote Gottes. Er sagt, denn dies ist die Liebe Gottes, die in uns drin sein soll, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und das Dritte, was er anspricht, ist eine Ablehnung aller selbstsüchtigen Ersatzgötter. Er sagt hier in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, also wir, die wir die Wiedergeburt, den Glauben bekommen haben, sie überwinden die Welt. Und was die Welt ist, das finden wir, oder was Johannes mit Welt meint, finden wir in Kapitel 2, Vers 16. Da heißt es, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Das ist die Welt, über die wir den Sieg erlangen sollen. Ich lese nochmal vor. Das Verlangen nach körperlicher Befriedigung. Also ich will das jetzt sofort, das, was ich unbedingt brauche. Die Gier nach allem, was unsere Augen sehen. Und den Stolz auf unseren Besitz. Darüber, das sind unsere Schlachtfelder. Da sollen wir den Sieg erringen. Dass wir diese selbstsüchtigen Ersatzgötter ablehnen. Dass wir uns davon befreien. Darum geht es Johannes. Er will, dass wir verstehen, wir sollen siegreich werden in unseren Beziehungen. Siegreich werden in unserer Liebe zueinander. Siegreich werden in dem, was wir begehren. In dem, wo wir Dinge auf die Stufe stellen, die nur Gott allein gehört. Es geht um unser Herz, es geht um uns, es geht um unseren Umgang miteinander. Und siegreicher Glaube verändert uns daran. Er lässt Gott sichtbar werden, denn Jesus ist siegreich. Johannes schreibt in Kapitel 3, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, jeder, der fest mit Jesus verbunden ist, der weiß, dass er in Jesus gerettet ist. Was macht dieser? Jeder, der diese Hoffnung hat, er reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Also wer einen festen Glauben an Jesus hat und weiß, dass er mit Jesus verbunden ist, der will rein sein von diesen Begierden, der will geheiligt sein, um andere lieben zu können. Kapitel 3, Vers 16 im ersten Johannesbrief. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Und somit sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Hier ist nichts von einer Selbstbefriedigung zu lesen, von einer Erfüllung meiner Bedürfnisse. Hier ist von selbstloser Liebe zu lesen. Darum geht es. Hier sollen wir den Sieg erringen. Das möchte Gott in uns bewirken. Selbstlose Liebe. Aber was ist die Motivation? Dass wir erkannt haben, wie Jesus uns geliebt hat. Was er für uns getan hat. Wie er sich uns offenbart hat. Oder in Kapitel 4, Vers 11 steht, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, wenn er so auf die Art und Weise, wie er es uns in Jesus zeigt, wenn er uns so geliebt hat, dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Das heißt, es ist nicht eine Option, wenn du willst, kannst du, wäre nicht schlecht, sondern wir sind schuldig. Dann können wir gar nicht anders. Dann ist es unser innerster Wunsch. Und das geht nur, wenn wir es schaffen, unsere selbstsüchtigen Ziele zurückzustellen, den anderen höher zu achten an uns, als uns selbst. Meine Frage an dich, kennst du dein persönliches Schlachtfeld? Weißt du, wo du Veränderung brauchst, um Menschen zu lieben, um dich ihnen hinzugeben, selbstlos hinzugeben? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du höher stellst als Gott, die Gott den Rang ablaufen? Hast du Begierden in dir, Versuchungen, wo du einfach heute sagen musst, ja, ich bin hier nicht siegreich? Paulus, ich kann mir das vorstellen, wenn er Briefe an die Gemeinde geschrieben hat, hat er immer überlegt, okay, womit kämpft diese Gemeinde? Womit könnten sie kämpfen? Was habe ich gehört? Was habe ich gelesen? Was will ich ihnen mitgeben? Und er schreibt in Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 5, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Also aktiv vorgehen gegen die Dinge, die uns das Leben kaputt machen, die Schwächen der Welt, das, was uns festhält. Tötet sie ab, haltet euch fern von Unzucht, von Unreinheit, von Zügellosigkeit, von falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Abtöten, ablegen, aufgeben. Das ist unser Auftrag, das ist wichtig. Wann hast du das letzte Mal wirklich sagen können, mit Gottes Hilfe habe ich gesiegt? Habe ich hier gesiegt? Kannst du dein Schlachtfeld genau definieren? Wisst ihr, ich bin seit 17 Jahren verheiratet, aber ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich immer noch nicht der perfekte Ehemann bin. Und es gibt immer wieder Themen in unserem Leben, wo ich auch noch viel dazu lernen muss. Und ich habe meiner Frau gesagt, bitte, mach's schriftlich, schreib's genau auf, wo willst du, dass ich mich verändere? Wo willst du, dass ich dazulerne? Wo willst du, dass ich anders werde? Und sie hat mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum Beispiel hat sie aufgeschrieben, ich wünsche mir, dass du ehrliches Interesse an mir hast. Also richtig aufrichtig zuhören. Sie hat gesagt, ich möchte, dass du, wenn wir was abmachen, dass du dich dann auch daran hältst. Irgendwann fällt mir das schwer. Und sie hat gesagt, ich merke immer, dass du den Kindern gegenüber schnell aufbrausend reagierst. Und das würde ich mir auch wünschen, dass du das veränderst. Und die anderen zwei Punkte sage ich euch nicht. Aber auf jeden Fall war es mir wichtig, ganz klar zu verstehen, okay, was ist es? Weil man merkt es ja oft, irgendwie da ist Sand im Getriebe und wir sagen, ja, ich weiß, ich muss an meiner Ehe arbeiten und an meiner Beziehung zu den Kindern und so. Aber was ist es ganz konkret? Und damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Jetzt weiß ich, ich muss mir immer wieder Zeit nehmen, mich hinzusetzen und ihr richtig bewusst zuhören, ihr in die Augen schauen und sie ernst nehmen. Weil meistens geht das im Alltag unter mit all den Aufgaben und hier und bla und dann noch Medien und so. Das ist hier wichtig. Und ich möchte euch ermutigen, das vielleicht genauso zu machen. Wie erkenne ich mein Schlachtfeld, wenn ich es nicht kenne? Vielleicht sitzt du jetzt dran und denkst, ich weiß gar nicht, eigentlich fühle ich mich ganz perfekt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lies die Bibel. Lies die Bibel, lies sie ehrlich und lass sie zu dir sprechen. Bete und sage, Gott, wo willst du mich verändern? Was, wo ist dein Wesen noch nicht sichtbar? Lies die Bibel. Stelle die richtigen Fragen. Frage deinen Ehepartner oder einen guten Freund. Was würdest du mir sagen, wenn du eine Sache an mir ändern würdest? Was soll ich ändern? Neil Cole hat ein Buch geschrieben, Lebensverändernde Minigruppen. Und in diesem Buch schlägt er 10 Fragen vor für jede Kleingruppe, die sie sich regelmäßig stellen sollten. Und wir haben das auch bei uns im Hauskreis angefangen, immer wieder mal diese Fragen rauszuholen. Und ich stelle die Fragen nur. Ich will, dass die Männer darüber nachdenken. Und zum Beispiel lautet eine Frage: Bist du in der letzten Woche unverantwortlich mit deinem Geld umgegangen? Hast du unangemessene Gedanken über eine Frau gehabt, die nicht deine Frau ist? Hast du den Menschen gegenüber, zu denen du in wichtigen Beziehungen stehst, in dieser Woche Wertschätzung, Verständnis und Großzügigkeit bewiesen? Trägst du Ärger gegenüber anderen Personen mit dir herum? Ich kann es euch sagen, wenn man diese Fragen durchliest, es wird mucksmäuschenstill. Alle gucken auf den Boden, keiner will was sagen. Doch dann ging's los. Kriege ich eine Nachricht, können wir telefonieren? Okay. Ja, du, ich muss ehrlich bekennen, ich bin seit 15 Jahren abhängig von Pornografie. Sage ich Amen, das ist der erste Schritt zum Sieg. Du hast es erkannt, du hast dich geöffnet. Der zweite hat gesagt, also ich zock gerne auf dem Handy und ich habe festgestellt, dass ich schon einen 4-stelligen Betrag verzockt habe. Und das fehlt dann natürlich der Familie und ich will das ändern. Sage ich, super, Gott sei Dank, erster Schritt zum Sieg, du bist offen geworden. Ich möchte euch dazu ermutigen, offen die Dinge mit Freunden, mit einer Familie, mit Menschen, denen ihr vertraut, anzusprechen, damit ihr siegreich leben könnt. Unser Glaube ist ein Glaube, der Kraft hat zu verändern, der freisetzen möchte, der unsere Beziehungen erfüllen möchte. Und dazu gehört es, dass wir die Dinge kennen und ganz klar ansprechen. Ein dritter Punkt: Was ist die richtige Strategie? Wie gehe ich bewusst vor, um den Sieg zu erlangen? Wie erlebe ich das, dass der Glaube der Sieg in meinem Leben wird, dass ich eine Liebe habe, die stärker ist als jeder Gegenwind? Und ein Schlüsselgedanke dazu, den finden wir in Epheser Kapitel 4. Schlagt mal bitte auf die letzte Bibelstelle, Epheser Kapitel 4. Und zwar ab Vers 20. Epheser Kapitel 4, ab Vers 20. Da schreibt Paulus: Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wie das, was ihr vorher geschrieben habt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und der Schlüssel, die richtige Strategie ist hier, das erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung. Wir leben immer in der Zukunft. Merkt ihr das? Wir leben oft in der Zukunft. Ich könnte, ja, ich weiß, ich sollte, ja, ich weiß, ich müsste mal, ja, dafür sollte ich mir auch Zeit nehmen. Nächstes Jahr werde ich mir das vornehmen. Ich weiß, ich sollte daran arbeiten. Wir leben immer in der Zukunft. Und wir leben immer mit Zielen. Ja, ich nehme das als Ziel vor, weil ich das jetzt erreichen möchte. Und natürlich ist es mein Ziel, eine gute Ehe zu führen. Wir leben immer mit Zielen. Aber was Paulus hier anspricht, wir brauchen einen Strukturwechsel. Wir brauchen einen Gewohnheitswechsel. Es scheitert nicht an dem Was. Das Was, das kriegen wir schon heraus, was geändert werden muss. Aber es scheitert meistens an dem Wie. Wie schaffe ich das? Wie komme ich dahin? Wie erreiche ich das? Und deswegen ist es wichtig, dass wir erneuert werden in unserem Denken, indem wir unsere Gewohnheiten verändern. Indem wir Gewohnheiten im Alltag verändern, die uns gefangen nehmen. Was sind Gewohnheiten? Ich habe es euch mal aufgeschrieben zum Mitlesen. Gewohnheiten entstehen, weil das Gehirn ständig nach Wegen sucht, um sich weniger anzustrengen. Wir müssen nicht mehr ständig über grundlegende Verhaltensweisen wie dem Essen oder Fahrradfahren nachdenken. Sobald Gewohnheiten ausgebildet sind, können sich unsere grauen Zellen ausruhen. Sofern man eine Gewohnheit nicht gezielt bekämpft, sofern man also keine neue Routine findet, entfaltet sich das alte Muster automatisch. Gewohnheiten sind ein Geschenk Gottes. Stell dir vor, du müsstest jeden Morgen wieder neu lernen, die Zähne zu putzen. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du kommst nach dem Winter, siehst dein Fahrrad und sagst, was mache ich damit? Gott hat uns so geschaffen, dass unser Gehirn Gewohnheiten entwickelt, damit das Leben einfacher und klarer verläuft. Gewohnheiten sind etwas Gutes. Gewohnheiten sind wichtig. Aber es gilt auch, unsere Gewohnheiten werden uns stärken oder zerbrechen. Wir werden das, was wir regelmäßig tun. Deswegen, es scheitert nicht an den Zielen. Es scheitert daran, dass wir immer wieder zu unserem alten Verhaltensmuster zurückkehren. Jeder von uns hat ein klares Verhaltensmuster entwickelt und auf gewisse Situationen reagieren wir entsprechend. Du hast ein Verhaltensmuster für deinen Konflikt. Wenn ein Konflikt aufkommt, dann hat dein Gehirn schon ein gewisses Muster, nach dem es reagiert. Du hast ein gewisses Muster, wie du Menschen beurteilst. Du hast ein gewisses Muster, wie du Dinge anpackst, wenn du was in deinem Leben umsetzen willst. Du hast ein gewisses Muster entwickelt. Und das ist das Problem oder die Herausforderung, dass dieses Muster, dieses Verhaltensmuster, dass unsere Gewohnheit erneuert wird, ständig erneuert wird. Dass wir Gewohnheiten entwickeln, die dem Willen Gottes entsprechen, die uns fähig machen zu lieben, die uns helfen, ruhig zu bleiben. Und darum geht es. Es geht darum, gute Gewohnheiten in unserem Leben zu entwickeln. Und um das zu tun, ist es wichtig, dass wir kleine, messbare Schritte gehen. Dass wir uns ganz klar definieren, wo wir Veränderungen oder Gewohnheiten verändern wollen. Ich betreue ein Ehepaar, die sich geöffnet haben, gesagt haben, hey, wir brauchen ein bisschen Hilfe, klappt nicht so gut. Und wir haben zwei Dinge definiert oder zwei Bereiche, wo sie Veränderungen wollen. Zum einen, sie wünscht sich mehr, dass sie mehr miteinander reden und er wünscht sich mehr Intimität. Also, eine ganz normale Ehe. Ja? Sage ich, super, okay, ihr habt das verstanden, ihr habt eure Ziele definiert. Wie kommen wir jetzt dahin? Weil das ist schon mal der Anfang, aber das ist noch nicht das Ergebnis. Wie kommen wir dahin? Wann habt ihr denn Zeit zum Reden? Ja, eigentlich nie. Sage ich, okay, dann lasst uns doch mal Zeiten im Alltag finden, wo ihr miteinander reden könnt. Ja, zum Beispiel nach der Arbeit, wenn wir nach Hause kommen, da könnten wir uns doch Zeit nehmen zum Reden. Ja, nö, da mache ich Sport. Okay, wann machst du Sport? Ja, Montag, Mittwoch, Freitag. Schlecht. Merkt ihr das? Das Ziel ist da, mehr miteinander reden, aber man will nicht die Gewohnheit verändern. Ich will mich nicht verändern, es muss irgendwie so klappen. Ich will mich nicht opfern, ich will meinen Sport nicht opfern. Das muss irgendwie so nebenbei laufen, nö. Also ich will mich nicht verändern. Das ist das Problem. Mehr Intimität, mehr Nähe. Ja, erklärt mal, wie sieht euer Abendritual aus? Ja, ich bin um 9 Uhr müde, sagt die Frau. Und der Mann, ja, ich gehe um 12 Uhr schlafen. Schwierig. Habt ihr schon mal überlegt, gemeinsam schlafen zu gehen? Ja, nee. Er schnarcht und das funktioniert nicht, ich muss schnell einschlafen. Rest erspare ich euch. Aber das ist das Problem. Man hat eine Gewohnheit entwickelt, die es wiederum schwierig macht, die Ziele, die man hat, auch zu erreichen. Und deswegen ermutige ich euch, kleine, messbare Schritte zu definieren, die uns helfen, Veränderungen in unserem Denken zu erleben. Eine Sache pro Jahr. Ein kleiner Schritt pro Jahr. Und du würdest einen Riesenerfolg entdecken. Eine kleine messbare Sache pro Jahr, dass du sagst, an dieser Sache will ich jetzt ein Jahr lang arbeiten. Eine Sache. Und du wirst erkennen, wie sich vieles verändert. Nimm dir nicht zu viel vor, nicht 2, 3, 4, 5 Sachen. Nimm dir eine Sache vor. Geh ein Jahr lang diesen Weg. Und wenn du dann siegreich bist, dann geht's zur zweiten Sache. Nimm dir eine zweite Sache vor und geh wieder ein Jahr lang diesen Weg. Und ich bin überzeugt, dass dadurch Veränderung geschieht. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist eine absolute Ermutigung, so wie Benny das heute Morgen am Anfang vorgelesen hat. Wir haben diesen Sieg. Wir dürfen uns freuen. Und egal, wie viele Niederlagen wir im Leben haben, wir sind in Jesus siegreich. Wir haben die Gewissheit. Wir haben die Zusage, dass uns das ewige Leben gilt. Wir haben die Zusage, dass Jesus uns vergibt, auch wenn wir immer wieder fallen. Aber ich möchte euch ermutigen, was ist deine Motivation? Was ist deine Antriebskraft für dein Leben? Um siegreich leben zu können? An welchen Jesus glaubst du? Wer ist Jesus für dich? Wo ist dein Schlachtfeld? Kannst du das für dich klar definieren? Nicht für den, mit dem du einen Konflikt hast. Kannst du das für dich definieren? Was in deinem Herzen ist noch nicht von Jesus gereinigt, verändert, freigemacht? Und was ist deine Strategie? Welchen kleinen Schritt willst du in diesem Jahr anpacken, um in einem Jahr sagen zu können, hierin war ich wirklich siegreich. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und ich würde noch gern beten. Lasst uns dazu aufstehen. Jesus Christus, es ist so ein unglaubliches Gefühl zu wissen, dass wir in dir gerettet, geheiligt, frei von Schuld sein dürfen und können und es auch sind. Wir glauben an dich, an den siegreichen Herrn und das ist der Glaube, der unsere Welt überwunden hat. Und egal, welche Niederlagen wir auch im letzten Jahr hatten oder welche Niederlagen wir dieses Jahr haben werden, wir sind Sieger in dir. Schenk uns dieses Bewusstsein jeden Tag aufs Neue, dass wir uns immer wieder klar machen, wer wir in dir sind. Dass wir uns über den Sieg freuen, dass wir das feiern, dass wir dankbar sind. Aber Jesus, ich will jetzt auch für uns alle hier beten, dass du uns deutlich zeigst, wo wir siegreich sein sollten. Wo wir immer noch von der Sünde gefangen sind. Wo wir immer noch in unserem alten Ich zu tun haben und nicht loslassen können. Wo wir verletzen, wo wir kein Segen für andere sind. Schenk uns deine Offenheit dazu, dass wir bereit sind, die Dinge vor dir zu bekennen. Schenk uns die Demut, Dinge offen anzusprechen, zu fragen, wo wir uns ändern sollen. Und gib uns die Kraft und den Mut, kleine Schritte zu gehen und zu erleben, wie du uns Schritt für Schritt zum Sieg führst. Danke, dass du das tun willst. Danke, dass wir dir hier vertrauen dürfen. In Jesu Namen beten wir. Amen.